Ja, gebetet haben wir. Wunderbar. Meine Predigt ist die erste Hälfte eines Zweiteilers. Ich liebe Mehrteiler, ihr habt das gemerkt, innerhalb der letzten anderthalb Jahre habe ich das immer öfter getan. Und auch heute möchte ich mit euch einen Zweiteiler starten. Und als ich betete für den Gottesdienst und so gefragt habe, Herr, was ist denn dran und was sollen wir machen, da kam mir, dass wir etwas in die Schule gehen als Gemeinde zusammen und dass wir ein richtig schönes Bibelstudium machen von einem Brief aus dem Neuen Testament, und zwar dem Philipperbrief. Seid ihr dabei? Ist das euer Lieblingsbrief oder einer davon? Könnt ihr einen Vers zitieren, einen sehr bekannten Vers? Hey, cool, super. Er kommt in Teil 2. Heute kommt der andere Teil. Wisst ihr, warum Philippi hieß? Hieß, muss man sagen, ihr könnt da heute hinreisen und die Ruinen besichtigen. Es gibt eine Stadt in Nordgriechenland, die heißt Kavala, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben. Die ist die nächste große moderne Stadt und ihr könnt die Ruinen von Philippi sehen. Philippus war der Vater von Alexander dem Großen, alle Geschichtsfreaks. Und Philippi ist ja für alle Lateiner unter uns der Genitiv von Philippus, also Stadt des Philippus. Nach ihm hat sie ihren Namen bekommen. Paulus, der Apostel Paulus, hat diesen Brief mit jemandem zusammengeschrieben, nämlich mit seinem geistlichen Sohn Timotheus. Und Empfänger des Briefes ist ganz einfach, war die christliche Gemeinde in Philippi, super. Einer hat aufgepasst. Okay. Wie ist das zustande gekommen überhaupt? Das fand ich ganz spannend. Paulus hat geschlafen und er hat eine Vision gehabt in der Nacht. Und er sah einen Mann und der schrie zu ihm, komm herüber und hilf uns. Und dieser Mann war ein Mazedonier, Pavel. Ist das eigentlich die tschechische Form von Paul? Paulus? Ja, so. Hey, cool. So, fühle dich sehr willkommen heute Morgen. Der hat diesen Mann gesehen und diesen Hilferuf im Traum, die Bibel sagt, in einer nächtlichen Vision wahrgenommen. Und was hat er gemacht? Er hat nicht lange überlegt. Er war ein Mann, der Gott gehorsam war, wenn er gehört hat. Er hat sich sofort ein Schiff gesucht, eine Reisemöglichkeit und ist über Neapolis nach Philippi gereist. Das war im Jahr ungefähr 53 nach Christus. Und wir lesen ein bisschen über die Entstehung dieser Gemeinde und wir finden das in der Apostelgeschichte des Lukas im 16. Kapitel. Da machen wir heute einen Ausflug hin und dann dürft ihr mit mir in den Philipperbrief einsteigen. Ich lese ab Vers 11. Wir fuhren von Troas auf dem kürzesten Weg nach der Insel Samothrake und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk Mazedoniens, einer Ansiedlung von römischen Bürgern. Wir hielten uns einige Tage dort auf und warteten auf den Sabbat. Dann gingen wir vor das Tor an den Fluss. Wir vermuteten, dass sich dort Juden zum Gebet versammeln würden. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die gekommen waren. Eine von ihnen war Lydia. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Der Herr weckte ihre Aufmerksamkeit und sie hörte genau zu, als Paulus sprach. Sie ließ sich mit all ihren Leuten taufen. Darauf lud sie uns in ihr Haus ein und sagte, wenn ihr überzeugt seid, dass ich Jesus als Herrn angenommen habe, dann müsst ihr meine Gäste sein. Sie drängte uns, mit ihr zu kommen. Das war die erste Bekehrung, eine Geschäftsfrau und gleich ihre ganze Familie. Das nächste, was geschah, dem Teufel gefällt es nicht, wenn Gemeinde entsteht, Gemeinde wächst und Menschen sich bekehren, war, dass Paulus und Silas eine Sklavin trafen, die einen Wahrsagegeist hatte. Und die hat hinter ihnen hergebrüllt und geschrien, das sind Leute, die von Gott gekommen sind, sie sagen uns die Wahrheit. Und Paulus hat das eine Weile ertragen. Ich glaube, ich ertrage das ja auch nicht länger. Ich wechsle das Mikrofon. Weiß nicht, ich habe... Könnt ihr das? Kannst du das einschalten? Super. Ist gar nicht so einfach mit den ganzen Kabeln. Ich habe das Perlchen verloren. Wenn es einer ein hautfarbenes, rundes Kügelchen findet, dann freue ich mich nachher. Okay. Ja, so, Lydia hat sich bekehrt. Die Sklavin kam. Paulus hat das ein paar Tage ertragen, dass sie hinter ihn hergebrüllt hat. Und dann hat er beschlossen, mir reicht's jetzt. Ich habe die Schnauze voll, dass der Teufel so wirkt durch diese Frau. Und er hat diesen Dämon der Wahrsagerei aus dem Mädchen ausgetrieben. Das war für ihn sehr angenehm, aber für den Herrn dieser Sklavin sehr unangenehm, weil seine Geldquelle nun nicht mehr sprudeln konnte. Und was ist passiert? Paulus und Silas sind ins Gefängnis geworfen worden. Also Gemeindegründung hat Herausforderungen bedeutet. Und was haben sie gemacht? Wir lesen weiter in Vers 25, Apostelgeschichte 16. Sie haben geheult, geklagt, gejammert, waren voller Bitterkeit und Selbstmitleid. Nein? Wer behauptet das? Super. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten es. Plötzlich erschütterte ein heftiges Erdbeben das Gefängnis. Die Türen sprangen auf und alle Gefangenen fielen die Fesseln ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, dachte er, die Gefangenen seien geflohen. Er zog sein Schwert und wollte sich töten. Da rief Paulus so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Nimm Jesus als deinen Herrn an und vertraue ihm, antworteten sie. Dann wirst du gerettet und deine Angehörigen mit dir. Und sie sagten ihm und allen anderen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas mit sich und wusch ihre Wunden. Anschließend ließ er sich mit seiner ganzen Familie taufen. Dann führte er die beiden hinauf in seine Wohnung und bewirtete sie. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Hatten wir gerade schon mal. Predigt, Bekehrung, Taufe. Und nachdem das Geistliche gehakt ist, kann man dann auch mal feiern und essen und zusammen sein. Okay, dann haben die das noch mit der Gefangennahme geregelt und haben sie auch offiziell freigelassen. Und die Gemeinde hatte zwei ganze Familien, die sich bekehrt hatten. Oh, sollen wir das nochmal versuchen? Hört ihr mich? Super. Mal gucken, ob es jetzt noch klackert. Ich glaube nicht. Das war's. Wunderbar. Coole Sache. Jetzt habe ich die Hände wieder frei. Ja, diesen Brief an die Gemeinde in Philippi schrieb Paulus etwa 10 Jahre nach diesen ganzen Ereignissen, nachdem die Gemeinde gegründet worden war und er wieder mal im Gefängnis saß, weil er gepredigt hatte. Wahrscheinlich in Rom. Es gibt Leute, die glauben, er saß in Caesarea, aber die meisten denken, es war in Rom. Und die Philipper haben ihn nicht vergessen. Sie haben, wie wir eben, ein Opfer eingesammelt und haben ihm dieses Opfer ins Gefängnis schicken lassen, durch eins ihrer Mitglieder. Und der hieß, der hatte so einen ganz tollen, super geläufigen Namen. Kennt ihr den? Epaphroditus. Es ist keine Geschlechtskrankheit oder irgendwas, es ist ein Name. Herr, vergib mir, Bruder Epaphroditus, ich tue dann noch Buße. Aber es klingt so krass, es klingt so fremd. Ich habe zu Hause bei der Predigtvorbereitung überlegt, wie kann ich denn Epi oder Seppi oder... Aber es hat mir alles nicht gefallen. Also habe ich mich entschieden, seinen Namen so zu benutzen, wie er geschrieben steht. Epaphroditus. Und es war ein guter, es war ein ganz treuer Kerl. Er ist zu Paulus gegangen mit dem Geld. Und der Philipperbrief ist eigentlich auch eine Art Quittung. So, Spendenbescheinigung, Quittung. Er ist ein Dankeschön und er ist ein Beleg dafür, hey Leute, das Geld ist angekommen und danke für eure Liebe, danke für euren Segen. Und es ist noch viel, viel mehr drin in diesem Brief. Und wir haben auch einen Epaphroditus. Hat jetzt nicht reagiert, aber das ist sein Zweitname, Jens Epaphroditus.
Ist das nicht schön?
Ja. Und der bringt jetzt mal den Philipperbrief bitte dem Pastor des Christuszentrums in Philippi. Ja. Also der Geldbote Epaphroditus war zugleich Überbringer dieses Briefes. Es ist aber etwas passiert vorher. Er wurde nämlich krank. Eigentlich sollte er ganz lange bei Paulus bleiben, ihn unterstützen, aber er wurde todkrank und wurde von Gott bewahrt und geheilt. Oh, jetzt bist du ganz enttäuscht. Du musst aber wieder aufmachen jetzt. Das ist doch eine Attrappe. Bernd ist neugierig. Okay. Das ist ja die Uhrzeit. Nee, die Post ist um die Uhrzeit an Werktagen schon bei uns gewesen. Dieser Brief ist eigentlich eine Art geistlicher Liebesbrief. Und wenn ihr den lest, möchte ich euch ermutigen, ihn zu lesen. Wir können das nicht so tief behandeln, auch nicht in zwei Predigtteilen. Dann spürt ihr das Verhältnis von Paulus zu dieser Gemeinde. Und ich habe mir auch einen Paulus für heute Morgen ausgesucht. Lieber Bernd, darf ich dich bitten, dort Platz zu nehmen? Weil wir werden sehr, sehr viel lesen aus diesem Brief. Und ich dachte, es ist ein bisschen abwechslungsreicher, wenn da nicht nur meine Stimme erscheint. So, dort sitzt Paulus und schreibt, hier ist er am Zettel, schreibt den Brief an die Philipper. Und die Umstände des Briefes finden wir in seinen eigenen Worten in Philipper 2, ab Vers 19. Vielleicht kannst du uns das lesen. Hast du, hab ich dir was? Oh, nee, ich hab's ja hier. Halt. Entschuldigung. Hier ist dein Manuskript.
Ich hoffe im Vertrauen auf Jesus, den Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Ich möchte gerne erfahren, wie es um euch steht, damit auch mir das Herz leichter wird. Ich habe sonst niemand, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er um euch kümmern wird. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Jesus Christus und seine Sache. Ihr wisst, wie bewährt er ist. Ihr habt selbst erlebt, wie er sich mit mir zusammen für die gute Nachricht eingesetzt hat, so wie ein Sohn dem Vater zur Hand geht. Ihn also hoffe ich, euch schicken zu können, sobald ich sehe, wie mein Prozess ausgehen wird. Aber im Vertrauen auf den Herrn rechne ich sogar damit, dass ich euch in Kürze selbst besuchen kann. Es erschien mir notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter. Ihr hattet ihn zu mir geschickt als Überbringer eurer Gabe, mit der ihr meinem Mangel abhelfen wolltet. Jetzt aber sehnte er sich so sehr nach euch allen und war in Sorge, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Es stand tatsächlich schlimm um ihn. Er war dem Tode nah. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Habe ich doch schon Kummer genug. Umso schneller schicke ich jetzt Epaphroditus zu euch zurück, damit ihr euch freut, ihn wohlbehalten wiederzusehen und ich selbst eine Sorge weniger habe. Empfangt ihn als Bruder und nehmt ihn voll Freude auf. Solchen Menschen müsst ihr Achtung entgegenbringen, denn beim Einsatz für Christus wäre er fast zu Tode gekommen. Er hat sein Leben gewagt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht leisten konntet.
Super, danke Paulus. Nein, bleib sitzen, geht gleich weiter. Es ist ja so ein bisschen so, wenn wir diese Briefe lesen, wie wenn wir jemandem beim Telefonieren zuhören. Ich meine, es gibt Lautsprecheinrichtungen, ihr kennt das, so moderne Technik. Aber wenn man so ganz herkömmlich jemandem zuhört, hört man immer nur die eine Seite. Ich mit der Heike telefoniere und die Ulrike sitzt daneben, hört sie, wie ich sage, ja, sie hört meine Gesprächsanteile, aber den der anderen Seite hört sie nicht. Und so ist es gut, diesen Brief ein bisschen genauer zu betrachten und die Hintergründe zu sehen. Darum auch der kleine Ausflug in die Apostelgeschichte von eben. Die Philipper waren eine sehr, sehr großzügige Gemeinde. Paulus hat sie auch in anderen Briefen erwähnt, unter anderem im 2. Korintherbrief, im 8. Kapitel, wo es auch um Geben, um Geld geht. Und sie waren äußerst engagiert und ja, einfach großzügig. Aber diese Verbundenheit des Paulus mit dieser Gemeinde drückt sich eigentlich am schönsten aus in den ersten Versen. Philipper 1, und ich würde dich bitten, von Vers 3 bis 11 den Abschnitt zu lesen.
Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes Gebet für euch alle wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Dank und Freude, dass ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt, seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt, bis heute. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich kann gar nicht anders, als so über euch denken. Denn ich trage euch alle in meinem Herzen, gerade jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja Teil an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist, und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat.
Vielen Dank. Immer wenn ich bete für euch, denke ich voller Dankbarkeit und voller Freude an euch. So geht es mir eigentlich auch mit euch, wenn ich das so höre. Die Liebe zu Gott und die Liebe zur Gemeinde, die Liebe zu den Geschwistern, die mir wichtig sind, ist das. Und es ist, glaube ich, gar nichts Starres an dieser Gebetszeit. Es entspannt mich, wenn ich lese, dass Paulus das so schreibt, immer wenn ich an euch denke, immer wenn ich bete. Es ist ein Fluss, es ist kein von 6:30 bis 7, sondern es ist eine Haltung, die er im Herzen hat, eine tiefe Verbundenheit, die einfach im Gebet auch ihren Ausdruck findet. Und bevor wir überhaupt in das Thema oder in den Inhalt richtig eingestiegen sind, haben wir schon die erste Botschaft, nämlich die Botschaft, da sitzt einer im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie das in Nordgriechenland zu der Zeit war, aber ich behaupte mal, die bundesdeutschen Gefängnisse sind angenehmer. Die Umstände waren schrecklich, sie waren furchtbar. Er hätte eigentlich sehr mit sich selber beschäftigt sein können, mit dem Gedanken, werden sie mich umbringen, werden sie mich am Leben lassen. Ich vermute, dass keiner von uns sich jemals in so einer Situation befunden hat, im Gefängnis von der Todesstrafe bedroht. Wir haben im Urlaub einen Film geguckt, aus einer ganz anderen geschichtlichen Periode, über die Sophie Scholl. Ich glaube, ihr habt den auch gesehen, der kam im Kino und er hat mich sehr bewegt. Das war sehr so ein Hammerfilm. Und da gibt es ja die Situation, sie werden erwischt für die Verteilung ihrer Flugblätter, ihrer Anti-Nazi-Sachen. Sie werden verhaftet, sie bekommen eine furchtbar gruselige, unfaire Verhandlung, falls man das überhaupt so nennen kann. Kommen zurück ins Gefängnis mit dem Stempel zum Tode verurteilt. Und dann sieht man sie in der kleinen Zelle, sie kriegt Papier und Stift, sie kann noch letzte Nachrichten verschicken, schreiben und sie wird noch am gleichen Tag hingerichtet, geköpft. Und die Stimmung, also wenn ihr die Stimmung auffangen wollt von jemandem im Gefängnis, das Natürliche wäre diese Situation, diese gruselige, furchtbare Spannung, die Angst, die Panik, die unfaire Behandlung, die ihm ja vorher auch zuteil geworden ist. Und dieser Mann sitzt dort und schreibt einen Brief, in dem ja genau dieser Vers, den ihr zitiert habt, steht, freut euch. Und er schreibt, ich denke an euch, ich bin dankbar für euch. Hat er irgendwie nicht kapiert, was ihm droht? Ist er weltfremd? Weiß er nicht, um was es geht? Doch, er weiß ganz genau, um was es geht. Er weiß, um was es wirklich geht. Darum, dass das Reich Gottes gebaut wird und darum, dass es eine Ewigkeit gibt und dass das, was jetzt passiert, zweitrangig ist. Und die Botschaft, die Paulus mir zuschickt durch seine Haltung, ist die, die kann ich in einem Satz zusammenfassen. Wirkliche Zufriedenheit kommt von innen. Und nicht von außen. Sie kommt nicht, wenn ich das Auto fahre, wenn ich das Haus habe. Sie kommt nicht, wenn ich das Kleid mir gekauft habe, wenn ich die Schuhe mir leisten kann oder die Handtasche oder ihr Männer, was mögt ihr so gerne? Das technische Teil oder den Computer oder keine Ahnung. Denkt euch was aus. Mein Vater hat so einen schlauen Spruch, so einen bauernschlauer Spruch, aber das war, der sagt, neue Besen kehren gut. Also alles, was neu ist, hat so die Attraktivität, dass man es gerne benutzen möchte. Aber nach 3 Tagen, nach 3 Wochen, nach 3 Monaten steht auch der neue Besen in der Ecke und keiner hat Bock mehr, ihn zu benutzen. Ja, und das Kleid hängt da und das Revers des Hosenanzugs von vor 10 Jahren, denkst du, boah, den kann ich heute nicht mehr anziehen. Und damals habe ich so gespart, dass ich mir das Teil leisten konnte. Also Zufriedenheit hat überhaupt nichts mit Geld zu tun, hat überhaupt nichts mit dem Erreichen äußerer Dinge zu tun, sondern wirkliche Zufriedenheit kommt von innen. Und sie kommt in dem Bewusstsein, von Gott geliebt zu sein und dass selbst wenn ich keine Kontrolle mehr habe, euch ist ja das noch nicht passiert, es ist auch nicht angenehm, Lebenssituationen zu erleben, wo die Kontrolle aufhört, wo ich krank werde, wo ich meine Arbeit verliere, wo Freunde mich im Stich lassen, wo Dinge passieren, wo mein Partner sich von mir trennt, weiß ich nicht. Dinge, wo du nichts ändern kannst, wisst ihr, solange wir es in der Hand haben oder wir glauben, wir haben es in der Hand, fühlen wir uns sicher. Aber was ist, wenn es wegbricht? Ich habe in einem psychologischen Artikel ein spannendes Wort gefunden, habe ich euch schon mal erzählt, weiß nicht mehr in welcher Predigt. Das Wort hieß Kontrollillusion. Ich glaube, in der leben wir alle. In der Illusion, wir haben es ja in der Hand. Aber es ist nicht die Wahrheit, weil das letzte Wort spricht jemand anderes. Und Paulus hat das gewusst. Der hatte keine Kontrollillusion mehr. Der wusste, was jetzt mit mir passiert, liegt nicht mehr in meiner Hand. Ob ich hier lebend rauskomme oder tot, ich kann es nicht beeinflussen. Aber ich weiß, dass das, was mir passiert, erst an Gott vorbei muss. Und dass er die Kontrolle hat. Und das Starke an Paulus ist, dass er an andere denkt. Manchmal denken wir ja zwangsläufig an andere. Ihr lieben Muttis, spreche euch mal wieder an. Du bist krank, dir geht's total bescheiden. Aber Muttis kriegen keinen Urlaub. Wenn die Kinder Hunger haben oder irgendwas laufen muss, dann musst du trotzdem funktionieren und denkst an andere. Aber du bist nicht wirklich so von Herzen dabei. Wisst ihr? Aber Paulus war von Herzen dabei in diesem an andere denken. Er hätte sich nur um sich selbst drehen können. Aber er hat gewusst, meine Zufriedenheit, mein Glück, mein Schicksal, alles, was mir passiert, ist letzten Endes in Gottes Hand. Wir haben einen guten Gott, der es gut meint, und doch Verfolgung ist das Teil derer, die Jesus radikal nachfolgen. Und wenn du noch keine Verfolgung erlebt hast, dann werd doch noch ein bisschen radikaler, mal gucken, was passiert. Ja, okay, das war jetzt eine lange Einleitung. Also neben der Danksagung für das Geldgeschenk, neben der Erläuterung, warum er Jens Epaphroditus Pfeiffer zurückgeschickt hat, hat Paulus gewollt, dass die Gemeinde einfach Bescheid weiß, wie es ihm geht. Und er hat sie ermahnt zur Einheit und, das gucken wir uns das nächste Mal noch an, er hat sie vor Irrlehrern gewarnt. Es gab nämlich noch andere Bedrohungen, die die Gemeinde in Philippi anfechten wollten. Und in einem Mann, der im Angesicht des Todes an andere denkt, sehe ich sofort Christus. Paulus repräsentiert Jesus Christus auf wunderbare Art und Weise, weil er den Blick für das Wesentliche behält und nicht in Selbstmitleid und Gram und Groll versackt. Ja, mein erster Punkt heißt, jetzt muss der Paulus noch was lesen, und zwar Philipper 1, Vers 12 bis 14, bitte.
Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hat. Die Beamten am Sitz des Statthalters und alle, die meinen Prozess verfolgt haben, wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder und Schwestern hier am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht und getrauen sich, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiterzusagen.
Mhm. Coole Sache. Coole Sache. Sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Ich glaube, dass der Teufel einen Geist hat, der heißt Einschüchterung. der versucht uns klein zu halten, der versucht uns zu beeindrucken, der versucht uns daran zu hindern, das zu tun, was Gott möchte. Und hier ist es so, dass genau das Gegenteil passiert. Und ich glaube, dass der Himmel sich gefreut hat über die Kühnheit dieser Menschen, dieser Männer und Frauen. Sie haben gesagt, Paulus sitzt im Gefängnis, weil er gepredigt hat. Aber wir werden uns nicht abhalten lassen. Wir werden uns nicht beeindrucken lassen. Und wenn wir ihm Gesellschaft leisten müssen, dann werden wir ihm Gesellschaft leisten. Aber wir werden nicht aufhören, das zu verkünden, was wahr ist. Und mein erster Punkt vom Inhalt her heißt, ganz weise und ganz tiefgründig, Gott macht aus Mist Dünger. Gott macht aus Mist Dünger. Hast du das schon mal erlebt? Wer mich länger kennt, hat diesen Satz hundertprozentig von mir schon mal gehört. Wer zu mir kam und gesagt hat, Iris, boah, das und das ist mir passiert und da, boah, und da kannst du mal beten und überhaupt, das sieht so mies aus. Und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich, weißt du was, Gott kann selbst aus diesem Mist Dünger machen. Gott macht aber keinen Mist. Es gibt auch Christen, die das glauben. Die glauben, Gott tut ganz brutale Sachen ihnen an. Und ja, wir lernen in Krisen. Ja, wir lernen auch, wenn es uns schlecht geht. Aber es ist nicht Gott, der uns da rein tunkt. Amen. Gott ist gut und Gott hat Gutes für dich. Gott macht aus Mist Dünger. Und überall, wo das Evangelium verkündigt wird, da gibt es die zwei Pole. Die einen sagen, boah, da ist was dran. Die sind offen, die sagen ja. Und irgendwann machen sie den Schritt auf Jesus zu und die anderen sagen, du hast da einen an der Waffe, lass mir mal die Ruhe damit. Oder? Wo das nicht kommt irgendwann, habe ich wahrscheinlich nicht klar kommuniziert. Das ist das Normale, weil es geht um etwas Geistliches. Es gibt Menschen, die lieben die gute Nachricht und es gibt Geister, die hassen sie. Und wenn wir noch Einflüssen ausgesetzt sind, dann werden wir uns abwenden. Und die Inhaftierung des Paulus war eigentlich ein taktischer Schlag des Teufels. Er hat gedacht, jetzt habe ich ihn im Sack, jetzt hält er endlich seine Klappe, dieser blöde Kerl. Er predigt mir viel zu viel und es bekehren sich viel zu viele Leute. Aber was hat er gemacht? Er hat ja im Gefängnis gepredigt. Er hat in dieser anderen Knastperiode mit Silas zusammen Lobpreis gemacht. Der war nicht klein zu kriegen, der Mann. Der hat den Glaube einfach nicht gehalten. Super, dass er es nicht gemacht hat. Und so hat der Teufel erlebt, dass aus seinem Mist Dünger fürs Reich Gottes gewachsen ist. Und so ist Gott. Und wenn du in einer Situation steckst, wo du denkst, das ist gerade ein ziemlich großer Mist, was mir hier passiert, dann sei zuversichtlich und warte ab, wie er sich mit der Erde verbindet und wie all die Weizenkörner, wie all die Saat des Wortes Gottes, was schon in dir ist, genährt wird von diesem Mist und wie sich das in etwas verwandelt, was dir Kraft gibt und was Frucht bringt. Nämlich gute Frucht. Die Bibel sagt, Römer 8, 28, denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Die Bibel sagt nicht, jedem werden alle Dinge zum Besten dienen. Sie sagt auch nicht, jedem, der irgendwann mal ein Gebet gebetet hat und sein Leben Gott gegeben hat. Sie sagt, denen, die Gott lieben, denen, die Gott folgen, denen, die Gott radikal gehorsam sind, denn Liebe hat was mit Gehorsam zu tun, das sagt Christus selbst. Denen, die Gott ihr Leben hingegeben haben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Ja, und so war das bei Paulus auch. Also erster Punkt, kannst du aufschreiben, Gott macht aus Mist Dünger. Halleluja. Verse 27 bis 30 kannst du uns noch lesen.
Das Wichtigste ist, lebt als Gemeinde so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht, ob ich euch nun besuchen und sehen kann oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre. Steht alle fest zusammen in derselben Gesinnung. Kämpft einmütig für den Glauben, der in der guten Nachricht gründet. Lasst euch von den Gegnern in keiner Weise einschüchtern. Gott will ihnen durch eure Standhaftigkeit zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber gerettet werdet. Gott hat euch die Gnade erwiesen, dass ihr etwas für Christus tun dürft. Nicht nur ihm vertrauen, sondern auch für ihn leiden. Ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Was für ein Kampf das ist, habt ihr früher an mir erlebt und hört es jetzt von mir aus der Ferne.
Er ermutigt, er sagt, Leute, haltet zusammen, steht fest, gebt nicht auf, lasst euch nicht einschüchtern, lasst euch nicht kleinkriegen. Und wenn das Leid, wenn das Verfolgung bedeutet, dann steht es durch. Mein zweiter Punkt ist, Gottvertrauen entmachtet die Angst. Gottvertrauen entmachtet die Angst. Habe eben schon mal versucht, mit meiner kleinen Story von der Sophie Scholl uns ein bisschen vor Augen zu führen, wie das sein könnte. Wir leben in einem Land, wo es keine Todesstrafe mehr gibt, wo die Haftbedingungen human sind und wir brauchen viel Fantasie, um uns vorzustellen, wie das war bei Paulus dort. Panik, Sorge waren wahrscheinlich normal. Aber Paulus hatte dieses tiefe Gottvertrauen und es hat der Angst überhaupt keinen Raum gegeben. In dem ganzen Philipperbrief findest du kein Wort darüber, dass er schreibt, bitte betet für mich, ich mache mir solche Sorgen. Oder er zeigt überhaupt kein Symptom der Angst. Und das ist ein großes Thema. Für mich ganz persönlich war Angst und ist manchmal, wenn sie an die Tür klopft, mal kurz, auch ein Thema. Bernd hat über Angst eine fantastische Predigt gehalten. Ich weiß nicht, wie hieß sie? Frei von Furcht oder so. Und er hat in dieser Predigt einen Satz gefragt, der mich lange beschäftigt hat. Dieser Satz hieß, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Keine Angst, was die Leute denken, keine Angst, was dir passieren kann, keine Angst, dass du ein finanzielles Risiko eingehst, keine Angst, dass du dich blamierst, keine Angst, Leute vor den Kopf zu stoßen. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und Paulus hat das getan. Er hat sich so verhalten, völlig angstfrei, weil sein Vertrauen in den großen Gott hat jede Angst das Fundament und die Wurzel und die Nahrung entzogen. Die Bibel sagt im 1. Johannesbrief, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und wenn ich mit Gott in dieser vollkommenen Liebe verzahnt bin, wenn ich in der Lage bin, sie auch zu empfangen, wenn mein Herz weich und offen ist dafür und ich Gott tiefer kennenlerne, dann weiß ich, ich brauche mich eigentlich nicht zu fürchten. Vor 4 Jahren, als wir in Schottland auf einer Konferenz oder auf der ersten Konferenz waren von unserem Freund Jimmy Dowds, ich habe euch das einige Male erzählt, hat jemand für mich gebetet und ich fiel im Geist zu Boden und ich hatte eine tiefe Begegnung mit Gott. Und das Bemerkenswerteste für mich an diesem Zustand damals war das tiefe Gefühl, mich vor nichts zu fürchten. Also wenn du mir in dem Moment, ich weiß nicht, was über den Weg geschickt hättest, ich hätte alles platt gemacht. Ich habe mich unglaublich stark und geborgen und sicher gefühlt in meinem Gott. Und ich glaube, dass das ein Moment war, wie sage ich denn, der geistlichen Klarheit, weil das ist die Realität. Wenn du zu Christus gehörst, wenn du in Christus bist und er in dir ist, dann gibt es nichts, wofür du dich fürchten musst. Amen. Es gibt einfach nichts. Weil wenn du auf Gottes Seite stehst, wenn du mit ihm verbunden bist, dann sehen die Leute ja nicht nur dich, sie sehen ja ihn hinter dir und um dich. Halleluja, und die geistliche Welt sieht das. Paulus hat sich eine Haltung, ich habe es mal genannt, heiliger Gelassenheit in seinem Herzen bewahrt. Sein Gottvertrauen hat die Angst entmachtet. Liest du uns Philipper 1, 19 bis 26?
Darüber freue ich mich, aber auch künftig werde ich Grund haben, mich zu freuen. Denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft, gleichgültig wie sie endet, letztlich zu meiner Rettung führen wird. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf. Auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden durch das, was mit mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn Leben, das ist für mich Christus. Darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Darauf baue ich. Und deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Und ihr werdet euch noch viel zuversichtlicher dessen rühmen können, was Jesus Christus durch mich an euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter euch wirken kann.
Paulus hat nicht wirklich gewusst, wie die Story ausgeht. Er hat zwar gehofft, so logisch ist irgendwie, Gott will mich gebrauchen und ich habe noch Arbeit vor mir. So, weiß nicht, wenn wir im Flugzeug saßen zusammen und es gab Turbulenzen, dann kommt schon mal so kurz der Gedanke, naja, was wäre denn wenn? Und dann denke ich, nee, kann ja gar nicht sein. Gott hat uns eine Vision gegeben und hat nur einiges vor, das Teil kann gar nicht abstürzen. So haben die anderen, die mit uns da drin sitzen, ein Schwein gehabt, dass wir dabei sind. Und ja, und das war auch die Gewissheit, die er hier hat. Trotzdem lässt er die andere Möglichkeit nicht unter den Tisch fallen. Und ich habe festgestellt, dass wenn mir Dinge passiert sind, die mich ängstlich machen wollten, dann habe ich oft das negativste Szenario bis zum Ende durchgespielt. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Was wäre, wenn? Oh, das sieht jetzt, da sieht es jetzt übel aus. Okay, wenn das da übel aussieht, könnte es sein, dass das daran liegt. Wenn es daran liegt, dann könnte es sein, dass das passiert. Wenn das passiert, passiert das. Und dann, so, was ist das Schlimmste? Gibt es Leute, die immer so denken? Nein, unter uns gibt es solche Leute nicht, die nur negativ denken. Aber nur so für den, nur mal kurz, so ein Ausflug in diesen Gedanken. Und am Ende ist doch immer der Tod. So das Letzte, was man dir nehmen kann, nach deinem Hemd und deinem Haus und deinen Autos und deinen Computern und deinen Schuhen und deiner Perlekette, es ist das Leben. Das ist das Letzte, was man dir nehmen kann. Und so nennt man auch die Todesfurcht, die Angst vor dem Tod, die Mutter aller Ängste. Weil das ist das Äußerste am Ende der Fantasiereihe. Jetzt sagt aber meine Bibel im Hebräer 2,15 von Christus, er hat alle befreit, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch Gefangene des Teufels waren. Und wenn wir dieses Szenario, das Negativste, was du aus deiner Situation hast, zu Ende denkst, kannst du mit Paulus sagen, wenn du Christ bist, sterben ist mir Gewinn. So würde das Flugzeug tatsächlich abstürzen. Für die anderen wäre es krass und es wäre schlimm und ich will es auch nicht. Aber für mich wäre es Gewinn, weil ich wäre bei Christus. Wir leben ja in einem Land und einer Kultur, wo der Tod tabu ist. Wir gehen auf die Beerdigung, dann trinken wir Kaffee und dann schieben wir das Thema ganz schnell zur Seite und erzählen uns, wie die Tante Anna war. Wenn es junge Leute sind, die bei Unfällen oder an Krebs gestorben sind, sieht das schon anders aus. Aber wir versuchen das Ganze doch recht als tabu zu behandeln. Wer redet mit dir über den eigenen Tod? Wer redet mit dir darüber, wie er sich seinen Grabstein vorstellt oder was er sich wünscht? Das tun Leute mit 70, 80, 85 oder so. Vorher schieben wir solche Sachen an den Rand. Aber wenn du einer bist oder eine bist, die in Gott ruht und diesen Gedanken zu Ende denkst, am Ende jedweder Angst, selbst wenn ich sterben würde, habe ich nur Gewinn, weil ich werde bei Christus sein. Und Paulus sagt, wenn ich lebe, Christus ist mein Leben, lebe ich für Christus. Wenn ich sterbe, dann lebe ich in Ewigkeit mit Christus. So, ob hier oder dort, es ist egal. Es ist ein Gewinn. Ich habe nichts zu verlieren. Nicht wirklich. Weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, wo ich sein werde, wenn ich diese Augen hier schließe. Ja. Und hier erinnert mich der gute Paulus schon wieder an Jesus. Es gibt einen Vers in der Bibel, der ist im Hebräerbrief und der, das muss Paulus im Herzen getragen haben, diesen Gedanken. Der Schreiber sagt dort in Hebräer 12, Verse 2 und 3, wir wollen Jesus nicht aus den Augen lassen. Er ist uns auf dem Weg des Vertrauens vorausgegangen und er bringt uns auch ans Ziel. Er hat das Kreuz auf sich genommen und sich nichts aus diesem schändlichen Tod gemacht, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Es ist wieder etwas, was mir schwerfällt, mir vorzustellen, zu wissen, ja, ich habe den Stempel zum Tod verurteilt, morgen bin ich dran, was mache ich denn abends vorher? Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich vom Klo nicht mehr runterkommen, oder? Wisst ihr, was habe ich denn? Angst? Christ, Angst habe ich doch normal. Aber was macht Jesus am Abend vor seinem Tod? Er feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl, er denkt an sie, er wäscht ihnen die Füße, er freut sich. Wisst ihr, was er gesungen hat am Abend vor seinem Tod? Das große Hallel der Juden, Psalm 115 bis 118. Psalm 118, da steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Oh. Da ist was, was übernatürlich ist. Das ist nicht normal, das ist göttlich, das ist faszinierend, das ist unglaublich. Warum, Jesus? Warum hast du das gemacht? Warum hast du dich gefreut? Worauf hast du dich gefreut? Weißt du, wie die Freude heißt? Die heißt Gisela, Jens Epaphroditus, Soraya, Charlie, Andrea, Marion, Thomas und wie ihr alle heißt. Rainer und Ilona. Er hatte dich vor Augen. Obwohl du noch nicht mal gezeugt, geschweige denn geboren warst, hat er jedes Gesicht von jedem Menschen vor seinem Auge gehabt als Gott. Und er wusste, wenn ich da durchgehe, dann ist die große Freude da, dass die Kluft zwischen Gott und Mensch geschlossen werden kann durch das Kreuz. Und dass jeder, der das will, der das Ja hat, durch den Glauben an Christus nach Hause kommen kann zu Gott. Weil du ihm so wertvoll bist und so kostbar und er die Kluft schließen wollte, war es Jesus egal, was er erleiden würde. Er hat nämlich dabei an dich gedacht. Und ein Stück dieser Haltung hat Paulus einfach hier gezeigt in seinem, wenn er schreibt, Sterben ist mir Gewinn und Leben tue ich für Christus. Er hat auch die Freude vor Augen gehabt. Denn eins ist wahr, Gottvertrauen entmachtet die Angst. Gottvertrauen entmachtet die Angst. Und auch Jesus hat sich nicht selber von den Toten auferweckt. Auch er musste diesen Weg des Vertrauens gehen. Vertrauen auf den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat durch den Heiligen Geist. So sagt es die Bibel. Ja, er hat die Schande des Todes nicht wirklich als Hindernis genommen, sondern er hat die Freude vor Augen gehabt. Er hat sich nichts daraus gemacht, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Ja, vielleicht noch einen Punkt, den schaffen wir noch. Mein dritter Punkt heißt, orientiere dich an Jesus, sei so wie er. Und jetzt darf uns der liebe Paulus noch aus Philipper 2, Vers 1 bis 11 lesen.
Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf, und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott der Vater geehrt.
Das ist eine der schönsten Stellen, wie ich finde, im ganzen Philipperbrief, Philipper 2, diese Passage von Vers 6 bis Vers 11, dass Christus es nicht wie ein Raub, heißt das in einer anderen Art der Übersetzung, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott zu sein, sondern er hat es freiwillig aufgegeben. Es ist so eine majestätische und wunderschöne Beschreibung, wie Christus sich freiwillig erniedrigt hat und vom Vater am Ende erhöht worden ist. Als Kind habe ich im Fernsehen einen Film geguckt und der ging um eine blinde Frau, war irgend so ein Liebesding mit dabei, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber zentrale Person war einfach diese junge Frau, die, weiß ich nicht, von Kindheitstagen oder von Geburt an erblindet war. Und das war ein Film, der hat mich sehr bewegt. Ich habe den ganz alleine geguckt bei uns zu Hause und als er fertig war, habe ich mich gefragt, wie das wohl wäre, kein Augenlicht zu haben. Und habe ich ganz kindlich mir ein Tuch oder einen Schal geholt und habe mir die Augen verbunden und bin durch unser Wohnzimmer gelaufen. Und habe mir vorgestellt, wie muss diese Frau sich gefühlt haben. Und diese kleine Episode meiner Kindheit hilft mir dabei, diese Bibelstelle ein bisschen zu erfassen, weil Christus war im Himmel beim Vater, er hatte alles. Alle Autos, alle Computer, alle Schmuck und weiß ich nicht was. Ein Ort der Vollkommenheit, ein Ort, wo es, wie die Bibel uns sagt, keinen Schmerz, keine Tränen, kein Leid gibt, wo die Anbetung Gottes im Zentrum ist, wo ja einfach Vollkommenheit herrscht, kein Krieg, kein Mord, kein Diebstahl. Ja, perfekt. Er hat Eigenschaften, die Gott hat, allmächtig, allwissend. Die Kraft zu sprechen, es ist da. Ein Fingerschnipp und die Engel kommen. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat freiwillig auf ein ganzes Bündel oder auf eine Masse von Fähigkeiten verzichtet. Er hat sich erniedrigt. Das ist vielleicht so ähnlich, wie wenn du sagst, um jemand anderem ein Segen zu sein, verzichte ich auf mein Augenlicht, auf meinen Gehörsinn. Und such dir noch was aus. Auf etwas, was für dich total normal ist. Auf deine Muskelkraft, vielleicht, dass du nicht mehr laufen kannst. So irgendwie muss es für Jesus gewesen sein, auf die Größe einer befruchteten Eizelle sich zusammenschrumpeln zu lassen und vom Vater in Marias Gebärmutter setzen zu lassen. Völlig schwach, hilflos, ohne all das Göttliche, ohne all die göttlichen Attribute und alles, was er tat, konnte er nur tun im Vertrauen auf den Vater in der Kraft des Heiligen Geistes, genau wie jeder Christ, der heute lebt und das Wort kennt. Genau dasselbe. Er hat sich zu einer Ameise unter Ameisen gemacht, hat Billy Graham, glaube ich, so gesagt. Er hat sich selbst vollständig verleugnet, hat die Kontrolle freiwillig, ja, ist er denn blöd? Er hat die Kontrolle freiwillig abgegeben. Ne, so, manche Ehefrau, nee, das kriegt er, das Seift halte ich in der Hand, die Kontrolle. Naja, okay. Wir haben das ja alle nicht hier bei uns in der Gemeinde, aber wenn ihr mal ein Ehepaar trefft, wo einer Probleme damit hat, die Kontrolle abzugeben, dann könnt ihr ihm sagen, Jesus hat das gemacht und es ist gut ausgegangen, okay? So fürchte dich nicht. Also Jesus hat was Unfassbares getan in seinem Opfer. Er hat das zu Pilatus gesagt, oder war es Herodes? Bin ich ganz sicher. Wenn Gott dir keine Macht gegeben hätte, du könntest mir überhaupt nichts tun. Und wenn ich will, dann kommen jetzt 12 Legionen Engel mir zu Hilfe und setzen mich frei. Aber er hat es erduldet, er hat es ertragen und er hat durchgehalten. Und Ehre sei ihm dafür. Ja, und jetzt mache ich einfach einen Schnitt. Ist nicht wirklich rund, aber es ist ja ein Zweiteiler. So, was haben wir heute gelernt schon mal bis hierhin vom Philipperbrief? Was haben wir als allererstes gelernt aus der Haltung, aus der Liebe und aus der Situation, in der Paulus das geschrieben hat? Wahre Zufriedenheit kommt von innen und nicht von außen. Das Zweite haben wir gelernt, Gott macht aus Mist. Macht Gott Mist? Gut, okay, danke. Nächster Punkt, Gottvertrauen entmachtet. Super. Und der letzte Punkt war, orientiert euch an Jesus. Hey, coole Sache. Amen. Ja, ich konnte jetzt weitermachen, aber das machen wir nicht, das machen wir dann in 2-3 Wochen. Lasst uns bitte aus Respekt vor Gott aufstehen und ein Gebet beten. Danke, lieber Bernd Paulus, für deine Hilfe. Halleluja. Gott, ich danke dir, dass dieser Philipperbrief nicht nur ein Brief ist an eine Gemeinde von, ja, vor fast 2000 Jahren, sondern dass es auch ein Brief von dir ist an uns. Du hast beschlossen, dass er in den Kanon der Bibel aufgenommen wird und dein Geist macht dieses Wort lebendig für uns. Und so bete ich einfach, Gott, dass du all die Worte, die gesagt und gelesen wurden, nimmst und sie in unsere Herzen hineintust und sie versiegelst mit deinem, ja, mit deinem wunderbaren Geist. Und ich danke dir, Gott, dass es wahr ist, dass du aus Mist in unserem Leben Dünger machst. Dass es wahr ist, dass du wirkliche Zufriedenheit schenkst. Ich danke dir, Gott, dass wir keine Angst zu haben brauchen, nicht einmal Angst vorm Sterben, nicht einmal Angst vor dem Letzten, was uns genommen werden kann, dem Leben, Angst vorm Tod, sondern in dir, in Christus, ist selbst das uns ein Gewinn und der Weg auf unser Ziel hin. Und Gott, ich danke dir, dass wir uns an dir orientieren dürfen, an dir, Jesus, der du an deinem schlimmsten Abend, am Abend vor deinem Tod, an andere gedacht hast. Und wir wollen dich ehren heute Morgen in diesem Gottesdienst dafür. Und Jesus, ich stelle dich einfach in den Mittelpunkt und wir denken an dein Kreuz, an dein Opfer, an deine Liebe, an deine Hingabe. In dem Bewusstsein, du hast an mich, du hast an uns, an jeden Einzelnen gedacht. Im Angesicht des Todes hast du gewusst, wenn ich sterbe für sie, werden sie ewiges Leben haben und versöhnt sein mit Gott. Und das ist großartig, das ist unfassbar und das, ja, die Worte sind zu klein, die ich sagen könnte, egal in welcher Sprache, Herr, sie sind zu klein, um auszudrücken, wie dankbar ich dir bin und wie froh ich bin, dass du uns erlöst hast, Herr, dass du mich erlöst hast. Und ich bete, Gott, dass du jetzt Herzen berührst. Es sind Menschen, die kennen dich radikal und entschieden, die kennen den Philipperbrief vielleicht besser als ich. Hier sind Menschen, die sind ja unterwegs mit dir, aber vielleicht schwankend. Und hier sind Menschen, die überhaupt keine Verbindung persönlicher Art zu dir haben, für die das alles fremd ist und merkwürdig vielleicht und nicht ihr eigenes Ding. Und ich bete, Herr, für alle drei Gruppen, Herr, für die, die dir entschieden nachfolgen, dass sie dabei bleiben, für die, die schwanken sind, dass du sie heute festigst und für die, die keinen Bezug zu dir haben, persönlicher Art, dass sie ihn heute treffen, diese Entscheidung, dir die Hand zu reichen, Jesus, und Ja zu dir zu sagen. Danke, Geist Gottes, dass du uns jetzt einfach berührst und jeden ansprichst an dem Punkt, wo es braucht. Und ich möchte euch herausfordern, mir ein Gebet der Hingabe nachzubeten. Jeder, der das möchte, zum ersten oder zum wiederholten Mal zu sagen, Gott, ja, ich will mit dir zu tun haben. Gott, ja, ich will Kontakt haben zu dir und ich will mein Leben in deine Hand legen. Ich will dir gehören, denn jemand, der sein Leben für mich freiwillig hergibt, dem kann ich wirklich vertrauen. Und das habe ich verstanden. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du dieses Opfer gebracht hast am Kreuz von Golgatha, dass dir die Schande egal war, wegen der Freude, die vor dir lag. Und ein Teil dieser Freude bin ich. Herr, vergib mir meine Schuld, wo ich Mist gebaut habe in meinem Leben und reinige mein Herz. Mach aus diesen Dingen Dünger für meine Zukunft mit dir. Ich lege mein Leben in deine Hand, Gott, und bitte dich, führe mich von nun an. Ehre sei dir, Jesus. Amen. Amen. Und ich darf die Regine bitten, nochmal nach vorne zu kommen. Es ist ja gar kein Spieler, da ist egal, dann gehe ich gleich wieder dahin. Und ich möchte mit euch noch ein oder zwei Lieder singen. Und ich möchte die herzlich einladen, die das heute zum ersten Mal gebetet haben. Wer ist denn hier? Immer ganz kühn und frage, wer hat dieses Gebet zum ersten Mal bewusst gebetet, diesen Kontakt zu Gott zu knüpfen, sich nach Jesus auszustrecken? Ist jemand da, der das heute zum allerersten Mal gemacht hat? Okay, wenn du dich nicht getraut hast, der Marian und die Melanie sind da, dann bist du herzlich willkommen, zu ihnen zu gehen und sie werden mit dir beten. Und ich möchte euch andere einladen, einfach euer Herz nochmal ganz weich zu machen vor Gott. Dass wir Gott nochmal anbeten und ihn einladen, wirklich ja, Herr unseres Lebens zu sein, zu 100%.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.